Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei einer neuen Folge. Und wie du weißt, geht es natürlich rund um das Thema Krebs hier. Und ich habe jede Woche hier ganz, ganz tolle Menschen sitzen, Gästinnen sitze. Ich habe hier Angehörige sitzen. Ich habe aber auch Menschen sitzen hier, die eben auch in dem Bereich Krebs arbeiten. Und heute habe ich mir die liebe Nadine eingeladen. Nadine ist 33 Jahre alt und hatte die Diagnose Brustkrebs. Und darüber sprechen wir heute auch. Und was unter anderem auch, ja, ihr Freund damit zu tun hat. Das finde ich auch so schön, dass sie eben trotzdem alles, ihr Leben sehr, sehr positiv sieht und dass sie das eben auch wie eine zweite Chance sieht. Das ist ja auch so, wie der Podcast auch heißt, Krebs als zweite Chance. Also wenn das nicht passender ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Und jetzt begrüße ich Sie erstmal ganz herzlich. Liebe Nadine, schön, dass du da bist, dass du heute hier bist. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, denn man darf dir ja gratulieren, es ist noch relativ frisch, denn du bist krebsfrei, richtig?
Ja, ich bin krebsfrei. Erstmal vielen Dank und hallo. Danke, dass ich Teil davon sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Und ja, seit knapp einer Woche bin ich tatsächlich offiziell krebsfrei. Genau.
Was ist das für ein Gefühl? Magst du uns mal mitnehmen?
Was ist das für ein Gefühl? Ich versuche es tatsächlich immer noch selber zu verstehen, was es denn eigentlich heißt, krebsfrei zu sein.
Ja.
Bei mir kam diese ganze Krankheit, okay, du hast Krebs, eigentlich bis heute gar nicht richtig an. Ich habe mich nie krank gefühlt. Mhm. Es war natürlich letzte Woche eine Erleichterung, als sie gesagt haben, diesem operierten Material hat man nichts mehr gefunden. Aber dieses Gefühl, wo man denkt, okay, man bricht jetzt in Freudentränen aus, das fehlt mir bis heute. Ich bin einfach nur erleichtert, dass ich es jetzt geschafft habe. 9 Monate Behandlungsmarathon sind vorbei und das ist das, was für mich einfach zählt.
Ja, absolut. Sehr, sehr schön. Das ist die schönste Nachricht auf jeden Fall auch, die man haben bekommen. Es ist immer so wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern, Jahrestag, alles zusammen irgendwie so gepackt.
Genau.
Und so kann das Jahr natürlich ja auch starten, ne? Also gerade ja auch der Februar dann unter anderem kann man ja noch so sehen wie ein Neubeginn dann unter anderem auch. Und magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deine Vergangenheit? Es ist ja noch nicht so lange her, die Diagnose. Aber gibt es vielleicht Momente, wo du dich daran erinnern kannst, wo du jetzt sagst, dass das in irgendeiner Art und Weise auch so eine Rolle gespielt hat? Also auch gerade was so die Wochen, die Monate vorher angehen, hast du irgendwie was gemerkt?
Also das Ganze ging ja bei mir schon los im März 2023, als ich gemerkt habe, okay, ich habe da einen Knoten in der Brust.
Ah, okay.
War zu dem Zeitpunkt ja mehr oder weniger Single, habe eine Wohnung gehabt und einen Job mit 5 oder 37 Stunden die Woche, bin am Wochenende noch nebenzu zum Bedienen und zum Arbeiten gegangen. Mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht und bin dann irgendwann Arzt gegangen und der hat da nichts drauf gegeben und habe mein Leben eigentlich so weitergemacht, weil ich mir immer gedacht habe, okay, da kann eigentlich nichts sein. Und ja, ein Jahr später habe ich mir dann eine Zweitmeinung eingeholt und dann hieß es auf einmal, ja, sie haben Brustkrebs. Und so rückblickend betrachtet ist ja immer die Ursache für Krebs, ein Hauptauslöser ist ja Stress und in diesem Hamsterrad einfach drin sein und so rückbetrachtet. Klar, es war positiver Stress, mir hat das immer Spaß gemacht, aber ich habe nie Pause gehabt. Und das ist das, was einem danach dann bewusst wird, wo man weiß, okay, man hätte vielleicht einfach mal vorher langsam tun sollen. Man hat aber, ja, man war sich der Sache einfach nicht bewusst, was es auslösen kann.
Ja. Das ist total verrückt, weil das ist eigentlich das, was ich immer fast bei jedem Interview höre. Also bei jetzt fast über 200 Folgen ist es immer wieder so, repeat. Und das ist schon crazy. Und ja, das ist aber auch das, was ich auch immer wieder sage, was uns auch selber krank macht dann eben, wenn wir nicht auf uns selber hören, wenn wir keine Pausen machen, wenn wir nicht auf unseren Körper hören, wenn es dann eben eine Grippe anbahnt oder auch eine Erkältung, dass wir dann erstmal hier alles reingestopft dann eben auch, sodass wir weiterhin eben auch funktionieren dann und irgendwann der Körper dann auch wirklich sagt, stopp, es geht nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Die Warnsignale waren ja letztendlich schon da, also 2023. Und da hat dein Frauenarzt aber damals zu dir gesagt, da ist nichts, wir müssen uns erstmal keine Gedanken machen, oder wie?
Genau, also ich bin dahin, habe eben gesagt, ich habe da unten den Knoten. Und der hat das total banal abgetan. Also so rückblickend betrachtet, kriege ich Puls, wenn ich dran denke. Also die Geschichte mit dem ging ja dann echt nur weiter. Aber okay. Das ist ein Verhalten, das geht gar nicht. Bei einer jungen Frau, die kommt und sagt, ich habe da unten einen Knoten, so nach dem Motto, was wollen sie denn eigentlich? Also für Krebs sind sie zu jung. nein, ja.
Ist denn der Knoten, der sich dann eben auch als ein bösartiger Tumor dann eben auch entwickelt hat, ist der auch gewachsen in der Zeit von 2023 bis 2024?
Also der ist gewachsen. Klar, das ganze Jahr 23 über, man ist dann wieder in seinem Trott drin und klar, man beobachtet das. Aber es war halt einfach an einer blöden Stelle. Wir Frauen, wir wissen, unten BH-Bügel, genau da saß der und ich konnte halt irgendwann keine normalen BHs mehr anziehen, weil es halt einfach gedrückt hat. Ja, irgendwann kam dann mein neuer Partner auch mit ins Spiel und wo dann gesagt hat, hey, kannst du das mal bitte nochmal angucken lassen? Also ich weiß ja auch nicht. Wäre mir schon ganz recht, wenn da mal nochmal jemand draufschaut. Ja, und die hat dann innerhalb von 24 Stunden ganz schön schnell reagiert mit Mammographie und Stanze. Dieser Ärztin, muss ich wirklich sagen, habe ich, glaube mein Leben zu verdanken.
Ja, also wenn deine Ärztin das auch hört, das ist immer super, super schön, dass man dann eben auch ja die richtigen Ärzte an seiner Seite hat und eben nicht so eine grob Fahrlässigkeit, wie jetzt eben der erste Arzt da ausgesprochen hat, unter anderem, der eben zu dir sagte, ja, da sind sie viel zu jung für, was ja auch ganz, ganz viele Frauen immer noch hören. Also es ist ja immer noch so ein ganz schlimmer Satz, was man auch wieder tausendfach liest, dann unter anderem dann auch, ne? Aber ich finde es auch gerade, dass man einen nicht ernst nimmt. Ich glaube, das ist somit das Schlimmste dann eben, dass man als Frau selber nicht ernst genommen wird, weil man geht ja zum Arzt und der ist ja letztendlich auch derjenige, der dafür davon eigentlich ja Ahnung haben sollte und der ist ja der Fachmann dafür und dann möchte man ja natürlich auch genauso behandelt werden in dem Sinne dann. Ne? Und,
genau.
Magst du dann erzählen, du hast eben gesagt, dass es eben, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt direkt nach der eigentlichen Diagnose war oder ob das vorher noch, weil du sagtest, die Geschichte geht ja noch weiter von dem Arzt, wo du zuerst warst.
Also ich, die neue Frauenärztin hat mich Mammographie-Stanzprobe, bin dann auch im Brustzentrum gewesen. Also die hat mich direkt ins nächstgelegene Brustzentrum quasi überwiesen oder geschickt. Der Weg bis zur endgültigen Diagnose war bei mir ein bisschen holprig, also es lief eigentlich überhaupt nichts nach Plan. Aber als ich dann irgendwann schwarz auf weiß hatte, okay, es ist trippelnegativer Brustkrebs, dachte ich mir dann, okay, ich rufe jetzt mal meinen ehemaligen Gynäkologen und Frauenarzt an und möchte ihm einfach mitteilen, was aus diesem ach so harmlosen Knoten eben geworden ist.
Krass.
Und wir saßen da zu zweit im Auto und auf Lautsprecher und habe ihm das gesagt und er hat mich hingestellt, als würde ich total Hypochonder sein und ich soll mich mal wieder beruhigen und er ruft jetzt sofort da unten an und das kann überhaupt nicht sein und ich soll meinen Ball flach halten und was ich überhaupt meine und ich dachte mir so, okay, es ist jetzt eine krasse Nummer, mir das zu sagen, ich komme gerade von dieser Diagnose und sagt jetzt mehr oder weniger zu mir, es ist Quatsch, was ich erzähle, also ich habe es ja schwarz auf weiß und da dachte ich mir dann wirklich, also irgendwo hört es dann doch auf, ne?
Das ist ja ohne Worte. Also ja. Hast du danach nochmal was von ihm gehört, als er zu dir sagte, dass er jetzt erstmal da anruft und um das Ganze klarzustellen, beziehungsweise dich dann eben auch so, ja, wie du es dann eben schon sagtest, dann eben als total bescheuert so darzustellen?
Also ich, von ihm selber habe ich nichts mehr gehört. Ich habe dann in der Praxis nochmal angerufen, habe eben gesagt, ich möchte mit dir meine ganzen Unterlagen haben für mich selber.
Ja, natürlich. Und
das wollten sie mir dann zuerst nicht geben. Und dann habe ich gesagt, doch, ich sind meine Unterlagen. Also ich habe das Recht dazu und bin dann dahin und habe die Unterlagen geholt. Und dann hieß es, der Arzt möchte sie sprechen. Und also er hat sich dann mehr oder weniger bei mir entschuldigt, aber er konnte mir nicht in die Augen sehen. Aber er hat gesagt, also ja, es war mehr oder weniger sein Fehler. Er hätte anders drauf schauen sollen und was ich da draus mache, das ist jetzt meine Sache. Aber so ein aufrichtiges, mir denn in die Augen schauen, Entschuldigung, kam bis heute nicht. Und ich weiß inzwischen, dass ich in der Hinsicht und in diesem Krankheitsfeld nicht die Einzige bin, der es so ging. Und das ist tatsächlich echt schade.
Ja, da fragt man sich wirklich, ich meine, klar, Ärztefehler können immer passieren, das ist keine Frage, da, wenn man eben so viel auf der Uhr hat und man weiß ja auch ganz genau, dass die Frauenärzte ja auch wirklich immer nur so diese berühmten 2 Minuten Zeit haben oder eben auch weniger. Also ich habe mir neulich wirklich mal die Zeit genommen, auf die Uhr zu schauen, wie schnell mein Frauenarzt eben auch die Brust abtastet und dachte mir so, ja, so what, in 30 Sekunden, wie soll das denn funktionieren dann eben? Klar, die haben nicht die Kapazitäten, ne? Aber trotzdem ist es ja schon, liegt es ja schon in ihrer Verantwortung, dann eben auch mit den Patientinnen dann eben auch empathisch vor allem auch umzugehen und ihnen auch ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und da passieren Fehler, aber wenn dann eben so ein Fehler passiert, sollte man natürlich dann auch in irgendeiner Art und Weise in der Lage sein, sich dann auch zu entschuldigen, zumindest dann unter anderem auch.
Genau, die Art und Weise, wie er einfach damit umgegangen ist, das ist das, was, also um Gottes Willen, es kann passieren, das ist natürlich, wie du sagst, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht,
das
geht gar nicht.
Nein, überhaupt nicht, nein. Wow. Liebe Nadine, wie ging es dann weiter, als du dann diese Diagnose bekommen hast? Was war das für dich erstmal?
Also ich muss vorab sagen, es ging ja eigentlich alles los mit, es ist was Gutartiges. Es sind 4,5 Zentimeter, die sind wohl gutartig, aber blöde Situation oder blöde Position, wir operieren das jetzt zur Sicherheit einfach mal, dann haben sie es draußen. Dann habe ich die OP gehabt und habe mir eigentlich gar nichts Schlimmes dabei gedacht. Und ja, es waren 4,5 Zentimeter, boah, das ist lügen, 50 Gramm schwer. Schickt man die Pathologie und dann werden wir sehen. Nach, ich glaube, 3 Wochen kam so ein Zwischenbericht, wo es hieß, ja, das ist gutartig, so ein kleiner Teil ist noch dabei, da sind sie sich unsicher, das schicken sie jetzt mal noch eine andere Pathologie, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Man muss dazu sagen, ich komme aus Süddeutschland, also aus Bayern, dieses zur Sicherheit in die Pathologie schicken, ging nach Lübeck. Also mein Tumor ist einmal durch ganz Deutschland. Okay. Und 7 Wochen später kam dann am ersten Urlaubstag in Meran der Anruf vom Brustzentrum. Also das Ergebnis ist da, dieses, wo wir uns nicht ganz sicher waren, ist leider triple negativ. 6 Millimeter groß, genau, also 4,5 Zentimeter Vorstufengewebe, 6 Millimeter triple negativ, hochgradig bösartig. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich zu uns ins Brustzentrum, damit wir alles weitere besprechen können. Ja, das hat dann mal so 2 Stunden gedauert, um aus dieser Schockstarre wieder rauszukommen und zu überlegen, was machen wir jetzt. Das war ein Mittwoch und es war dann kurz die Überlegung, machen wir den Urlaub? Und ich habe gesagt, wir waren uns relativ schnell dann einig, wir fahren zurück und gucken, dass wir so schnell wie möglich einfach ins Brustzentrum kommen, um zu wissen, was ist überhaupt Sache. Ich wusste nur, bösartig, triple negativ, es eilt, diese 3 Stichworte.
Und eigentlich schon dann, ne?
Das reicht eigentlich. Und ich weiß von der Heimfahrt nicht mehr viel, ich konnte auch gar nicht weinen. Also das war einfach so ein Schock. Und sind dann am nächsten Tag direkt ins Brustzentrum, wo man dann eben besprochen hat, wie es weitergeht. Und dann kommt ja diese ganze Flut mit Terminen. Also die hatten dann wirklich, was ich richtig gut fand, einen Zettel für mich und haben gesagt, sie haben hier 5 Termine draufstehen. Das sind die ersten 5 Termine, die machen sie. Sie müssen da, da, da und da hin. Also ich wusste so, ich habe Termine gehabt, ich habe Daten gehabt, ich wusste, wo ich hin muss. Ich hatte mal einen Grund gewischt. Und dann kommt natürlich... Ja, okay, aber wenn bei dem Termin warst, dann musst du zu dem Termin und dann musst du dahin. Und so kam dieser ganze Stein einfach ins Rollen. Und man wusste die ersten Wochen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Man war nur Termine, Termine, Termine.
Ich finde das aber eigentlich auch in irgendeiner Art und Weise ganz gut, weil man ist ja erstmal so beschäftigt dann vor allem. Man hat ja auch gar keine Zeit, sich überhaupt über irgendwelche anderen Dinge Gedanken zu machen, weil man hetzt ja von Termin zu Termin dann eben, um diese ganzen Untersuchungen erstmal da durchzugehen, dann unter anderem um auch auf die Chemotherapie vorbereitet zu werden, dann unter anderem auch, wahrscheinlich stand ja auch der Kardiologe dann eben auch an, ne? Also dass erstmal so ein Herzecho gemacht werden musste. Und eben auch das MRT wahrscheinlich, dass man erstmal schauen musste, ob das in irgendeiner Art und Weise gestreut hat. Und das sind ja schon so Tage, die Portlegung, wo du dann eben gar nicht so richtig da bist, weil du ja einfach nur funktionierst. Du gehst dann dahin und du bist zwar da anwesend, aber irgendwie bist du ja mental nicht da. Also der Körper ist da, aber die Seele ist so irgendwo anders, oder?
Genau. Ja, genau so fühlt sich's an.
Ja, absolut. Also bei mir war das genauso und mit ganz, ganz vielen Menschen, mit denen ich spreche, war das eben auch ähnlich. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis dann eben letztendlich die Chemotherapie losgegangen ist?
Ich habe die Diagnose bekommen, ich glaube am 4. Und die Chemo ging los am 10. Juli. Also ja, knapp 4,5 Wochen später. Und da dazwischen war aber dann noch eine Eizellenentnahme. Das war dann die ganze Krux an der Sache. Mit Hormonespritzen. Eine Nachresektion stand noch an, also eine Nachoperation.
Okay.
Weil meine Krebszellen randbildend waren. Und so. Ja, das hat man alles so irgendwie noch in diesen 4 Wochen. Das war so crazy. Hormonspritzen, Eizellenentnahme, Operation, Portlegen. Portlegen habe ich dann irgendwie hinkriegt, dass sie das mit der Operation zusammen machen. Da hat sich ja jeder quergestellt, weil das muss man ja separat machen. Da habe ich gesagt, also Freunde, wir haben jetzt genau 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen das in einer OP, wenn ich eh schon schlafe, oder wir lassen das Ganze. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du dann Ansagen machst.
Ja.
Und da war ich dann irgendwann.
Verstehe ich total.
Ja, da dazwischen sind wir dann noch 4 Tage weggefahren, weil ich gesagt habe,
einmal nochmal raus.
Genau, einmal nochmal raus Richtung Berge. Es war wirklich ein Luxusurlaub, aber es war uns so egal. Und dann habe ich gesagt, das gönnt man sich jetzt noch. Und es hat so gut getan. Einfach nach diesem ganzen Ärzte-Marathon vor der Chemo raus. Normalität und an nichts anderes denken, außer Urlaub. Und das haben wir definitiv gebraucht. Und auch während der ganzen Chemo-Zeit haben wir immer versucht, irgendwo, wenn Termine waren, egal ob von mir oder von meinem Partner, das immer irgendwie mit was Angenehmem zu verbinden. Einfach rauszukommen, was anderes zu sehen.
Ja. Das ist auch ein super Tipp, den du da mitgibst. Also wenn es jetzt eben nur danach ist, so einen schönen Kaffee trinken gehen oder ein tolles Stück Torte essen oder so, dann eben, ne, so die in diesen Genuss dann eben auch kommen, dass man das eben, ja, was nicht so Schönes dann eben mit etwas Schönem verbindet, um dann eben so diese Zeit dann auch weiterhin zu überstehen und eben nur, nicht nur das Negative zu sehen, sagen wir es mal so. Und wie viele Chemotherapien hattest du?
Ich hatte 16 Chemos, 4-mal EC, das sind die etwas heftigeren, sagt man, die habe ich am Anfang bekommen. Und 16-mal Paclicarbon, so das Standard.
Der Klassiker.
Genau, der Klassiker.
Okay, hast du es gut vertragen, weil du sagtest, du hast jetzt gar nicht so, bist da relativ straight durchgegangen?
Ich muss sagen, ich habe es schlimmer erwartet. Aber ich habe auch von Anfang an gesagt, ich nehme keine Nebenwirkungen mit.
Also ich habe gut
von Anfang an gesagt, okay, ich mache das. Ich habe auch zu jedem gesagt, ich fühle mich nicht krank. Ja. Ich fühle mich bis heute nicht als Krebspatientin.
Das habe ich auch immer gesagt. Das ist für mich auch. Also ich war ja auch nie eine Krebspatientin. Ich mag das Wort Patientin auch nicht.
Nee, also ich fühlte mich nie krank. Und ich habe auch immer gesagt, okay, ich mache jetzt die Chemo, weil jemand gesagt hat, es steht in der Leitlinie, weil der Arzt gesagt hat, sollte man halt machen. Warum mache ich das? Mm. Und dann ist gut.
Ja,
das war immer mein Gedanke, das war meine Antwort auf alles.
Ja.
Und klar, am Ende hin braucht man nicht reden. Es wird bescheuert. Es wird am Ende hin echt bescheuert. Aber ich sag mal, bis zu die dreiviertel der Zeit der Chemos ging es mir gut. Ging es mir wirklich gut. Klar, es war Gewichtszunahme. Irgendwann fallen die Haare aus. Auch das Haarausfallen. Ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Also, oh Gott, ich fand mich richtig cool mit Glatze.
Ja, du hast ja auch ein mega schönes Gesicht. Also von daher, das sieht jetzt auch so toll aus mit deinen kurzen Wichsen.
Okay.
Also, super, super schön. Ja, aber das ist auch so wichtig, dass man sich eben immer wieder solche Momente dann eben auch gönnt und dann auch sagt, Mensch, jede Chemotherapie ist eben auch ein Stück zur Heilung. Und so wie du es eben auch so schön sagst, ey, ich gehe da durch, aber ich habe keine Nebenwirkungen, ne? Weil manche lesen ja erstmal diesen kompletten Katalog, den man da irgendwie bekommt. Ich habe das ja auch bekommen. Und ich habe dann nur reingeguckt, und gedacht, boah, ich verstehe gar nichts. Habe das zur Seite gelegt und habe gedacht, alles klar. Ich vertraue hier meinen Ärzten und bin super gut noch spirituell aufgestellt, was eben die Alternativmedizin angeht. Und ich gehe da jetzt so durch. Ne? Und für mich war das auch von vornherein klar, dass das ohne Nebenwirkungen läuft. Und deswegen habe ich mir da auch nie Gedanken drum gemacht. Aber man hört es nicht oft. Und das finde ich total schön, wenn du hier sitzt, dass ich jetzt hier mal jemanden habe, der das auch so sieht und der eben auch da so durchgegangen ist, weil es ist eben so wichtig, diese Einstellung dann auch zu haben. Wenn du mit so einer positiven Einstellung dann eben auch schon in die Therapien reingehst, dann ist das ja schon eine Art Heilung, oder?
Also definitiv. Ich muss aber auch sagen, ich habe da auch echt nachgeholfen mit der positiven Einstellung. Also ich habe eine Therapeutin an der Hand, die kenne ich schon ganz, ganz lange. Ach, und die arbeitet mit Körper, Geist und Seele. Also ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Und habe der dann geschrieben, vor meiner zweiten Operation, sage ich, pass auf, so und so sieht's aus. Ich habe die Diagnose bekommen und sie hat gesagt, du, ich begleite dich bei deiner zweiten OP. Sag mir, wann die Operation ist. Bin da bei dir. Ich habe mich nach der zweiten OP nach 2 Tagen selber entlassen mit 2 Drainagen in der Brust. Wow. Weil ich heim wollte. Ich wollte hier raus. Ich habe gesagt, ich kann hier im Krankenhaus nicht gesund werden.
Verstehe ich total.
Ich bin dann auf einen Vortrag von ihr gegangen mit meinen Drainagen in der Brust und die hat mich da mehr oder weniger behandelt. Und am nächsten Tag, ich bin aufgestanden und es hat sich was verändert in mir. Also von dem Tag an war ich so positiv und habe gesagt, dieser Krebs, mein Tumor hieß Rüdiger, also er hat einen Namen bekommen. Rüdiger kann mir nichts mehr. Und von dem Moment an, ich war zu 99% positiv. Natürlich gibt es schlechte Tage. Ich sage aber auch, die schlechten Tage muss es geben. Also es wäre eine Schande, wenn wir, so positiv wir sind, nicht noch schlechte Tage hätten. Weil irgendwo muss ich ja bemerkbar machen, was wir hier gerade durchmachen.
Na klar. Kann ja mir nicht die ganze Zeit die Sonne aus dem Hintern scheinen. Ne?
Ja, aber es ist ja schön, wenn es dann so ist. Ne?
Natürlich,
also wenn du in diesen Chemoraum reinkommst und du siehst einfach so viele Menschen, die ja die Mundwinkel nach unten hängen und sich denken, Gott, und ich gehe da rein und denke mir, okay, ich bin froh, wenn die 2,5 Stunden rum sind, dass ich hier wieder raus kann und mal wieder gute Laune habe. Also ich bin da rein und ich sage, heute nächste Runde. Und es hat sich, glaube ich, jeder gefreut, dass ich da war, weil ja, ich mache das halt, weil es mir hilft. Aber dann gehe ich wieder und dann lebe ich mein Leben weiter. Also kein Grund, irgendwie da Trübsal zu blasen. Und das hat mir so unglaublich geholfen.
Das ist echt so, als ob ich da sitzen würde und davon erzählen würde. Das ist total verrückt. Also auch, was du das sagst, dass du begleitet worden bist und dass es eben, oder dass deine Therapeutin dann eben auch mit Körper, Geist und Seele arbeitet. Also das war bei mir eben auch genau der Fall. Und das hat mir letztendlich auch, also ich sag's immer wieder, das hat mir das Leben gerettet, unter anderem auch dann. Ne? Und das ist so schön zu sagen, man ist relativ alleine mit diesem Thema. Also es gibt nicht so viele, die das genauso sehen. Wie ist das bei dir? Hast du das auch schon bemerkt, dass du da aneckst oder redest du gar nicht so über dieses Thema?
Ich rede da inzwischen drüber, weil mich jeder gefragt hat, wie kannst du da so positiv damit umgehen? Wie machst du das, dass du so durch diese Chemo durchmachst? Ich hatte kein einziges Mal schlechte Blutwerte. Ich hatte keine Erkältung. Ich hatte keinen Infekt. Ich habe nichts genommen. Und ich bin da durchmarschiert, als wäre nichts gewesen. Mein Arzt hat gesagt, das ist Wahnsinn, was machen Sie? Sag ich, Psyche, Körper, Geist und Seele. Und jeder, wo mich gefragt hat, denen habe ich das erzählt. Weil die Einstellung dazu das A und O ist.
Ja.
Und diese
Erfahrung. Ich habe gerade eine Gänsehaut, das ist gerade so schön.
Diese Erfahrung zu machen, was man mit Glauben und einfach mit innerer Heilung und Urvertrauen erreichen kann, ist so wahnsinnig schön. Und ich habe dann während meiner Hochphase der Chemo beschlossen, auch diese Ausbildung zu machen und habe im Oktober die Ausbildung bei ihr gestartet.
Wow, wie toll.
Einfach für mich selber, um einfach selber helfen zu können. Und das ist es so passend einfach für deinen Podcast als zweite Chance.
Und
es ist Wahnsinn, was das einfach bewegen kann.
Ja. Ja, das ist so. Und ich finde es auch, es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt nicht sagen würden, wir würden diese ganzen Therapien nicht machen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja wirklich darum, dass man wirklich mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Seele arbeitet, dass es so eine Einheit verbindet dann eben auch, ne? Und dass man eben nicht so engstirnig sein soll, sondern eben auch mal schaut, was ist denn da überhaupt los? Was ist denn da passiert? Und wie kann man einem denn helfen? Was tut einem denn gut dann unter anderem? Und es ist ja nicht irgendwie Hokuspokus oder so, sondern es ist so altes Wissen, was einem da beigebracht wird, unter anderem auch, und was ja schon tausende von Jahren auch bewährt ist, also gerade dann auch in anderen Gebieten vor allem, wo viele Menschen dann eben auch genauso durch so eine Therapie durchgehen oder durch so einen Ort dann vor allem auch durchgehen. Nicht so hier in der westlichen Welt, aber eben gerade, wenn man eben so Richtung Japan dann fährt und alles, ne? Und dass sie eben mit dieser Medizin so viel vor allem auch ausmacht. Das ist so wichtig dann auch, so wie du es ja auch sagst, dieses Mindset wirklich auch zu haben und sich auch so vorzustellen, dass egal, wenn du eben in diese Chemotherapie gehst, dass nur diese Zellen, die betroffen sind, genau, dass die nur zerstört werden und alles andere nicht. Oder? Genau. Kritzkund schon so, das finde ich süß. Ja.
Wir lassen das nur dahin, wo es hin muss. Richtig. Ja. War die Aussage. Ja. Ja. Okay, dann machen wir das.
Richtig. Ja. Eben. Ach, das ist so schön und ich finde das auch total klasse, dass du sagst, dass du da reingekommen bist in die Chemopraxis und dass du dann eben wie so ein Strahlemensch da warst dann eben auch, während die anderen Mitpatientinnen dann eben auch sehr, sehr schlechte Laune hatten und wahrscheinlich dann auch von eben ihren Nebenwirkungen erzählt haben.
Ja, das war für mich teilweise echt anstrengend.
Ich habe mir mal Kopfhörer aufgesetzt.
Also klar, also es kamen bei mir auch Nebenwirkungen. Ich hatte auch Übelkeit oder offene Schleimhäute oder lauter so ein Mist einfach, ja. Wo man nicht braucht. Braucht man nicht reden, aber ja, ist halt so, vergeht wieder. Gibt es irgendwas dafür und Gutes?
Ja, absolut. Ich finde es auch so schön, dass du in der ganzen Zeit dann eben auch die Blutwerte, dass die auch stabil waren. Und man kennt es ja auch oft, dass viele die Therapien nicht weitermachen konnten, weil dann eben das Immunsystem geschwächt war, weil eine Erkältung dazu gekommen ist, ein Infekt dazu gekommen ist, dies, das, jenes. Und dass wir beide da eben auch so gestärkt durchgegangen sind, ne? Also dass eben die Blutwerte die ganze Zeit konstant geblieben sind und dass man sich dann eben auch keine Sorgen machen musste, dass man irgendwie dann die Chemos dann ausgelassen hat.
Also da bin ich meinem Körper wirklich sehr, sehr dankbar, dass der das so durchgehalten hat. Ich habe auch jede Woche von meinen Onkoschwestern die Blutwerte angefordert, weil ich gesagt habe, ich möchte einen Vergleich haben, weil man halt auch einfach mit Ernährung wahnsinnig viel machen kann.
Ja.
Und da habe ich dann wirklich auch drauf geachtet.
Ja, absolut. Ach, wurden die nicht bei dir so eingetragen in so ein Heftchen, wo dann diese ganzen Werte dann da, keine Ahnung, was da stand?
Nee, das haben immer nur die Schwestern gehabt und die haben gesagt, wenn was wäre, dann melden sie sich, aber ich war halt diese nervige Patient, der sie jede Woche haben wollte.
Okay. Ich hatte immer so ein Heftchen, da stand das dann immer genau drin, dann eben die ganzen Chemotherapien und daneben standen dann immer die ganzen Blutwerte drin und dann konnte ich das immer vergleichen dann eben. Ne? Also wie war das so zu der Woche davor und alles. Und das fand ich eigentlich auch immer sehr, sehr interessant. Dann habe ich das manchmal auch gegoogelt, was das überhaupt für Bezeichnungen sind, weil ich es gar nicht wusste. aber das ist, das. Ich habe gedacht, das wäre die Norm, dass man das immer kriegen wird.
Es kann schon sein, aber die haben gesagt, also solange da nichts schief läuft, dann brauchen sie das eigentlich auch nicht wissen. Vielleicht auch zum Schutz, dass sich die Menschen auch nicht verrückt machen.
Ja,
verstehe. Ich habe ja da wirklich eine richtig coole Onkopraxis, wo auch der Arzt einfach tiefenentspannt ist.
Ja.
Und der hat gesagt, cool. Ja, wir machen das jetzt und danach sind sie gesund. Da gibt es ja gar nichts zur Diskussion, der ist ja.
Ja, richtig. Ja. Also das hat der Onkologe von mir damals auch immer gesagt. Also wir gehen gemeinsam diesen Weg und sie schaffen das. Sie sind so jung, sie sind so stark und sie sind hier der Sonnenschein. Jede Woche, wenn sie hier kommen, geht die Sonne auf und dementsprechend mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen dann eben auch. Ne? Das war total schön, dann eben auch diese Worte zu hören und immer wieder diese Worte auch zu hören. Wir schaffen das gemeinsam und das ist macht auch ganz, ganz viel mit einem selber dann auch. Magst du uns ein bisschen mitnehmen in das Geheimnis, was du gemacht hast? Also was du eben aus oder auch wie deine Therapeutin dich vielleicht so begleitet hat, dass die Zuhörer das so ein bisschen verstehen?
Oh, das ist doch total schwierig zu erklären, weil ich damals, als sie das gemacht hat, in dem Thema noch gar nicht so drin war. Also ich habe meine Ausbildung ja selber schon im Oktober angefangen. Aber man ist einfach auf eine Reise gegangen. Also die nimmt mich mit auf eine Reise. Wir sind zu den Indianern gereist. Wir haben nach oben geschickt, dass wirklich nur die Zellen kaputt gehen oder das Gift dahin kommt, wo es benötigt wird. Und es war nach dieser zweiten OP, diese Sitzung, da hatte sie einen Vortrag ganz in der Nähe von hier und wir sind dahin, also mein Partner und ich. Mhm. Und die hat mich dann eben nach vorne geholt, hat dann eben kurz den Leuten, die da waren, erzählt, was meine Geschichte ist. Also
ja.
Fand ich dann auch voll okay und habe mich da auf die Liege hingelegt und hat mich nur berührt und keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe geschwitzt. Ich war, ich glaube, für eine Viertelstunde oder so in einer anderen Welt. Keine Ahnung, ich war anderes Universum, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ja. Ich war patschnass geschwitzt. Irgendwas hat es in mir verbrannt. Also schätzungsweise eine Krankheit.
Ja.
Und ja, am nächsten Tag hat es einfach, wie vorhin schon gesagt, den Schalter umgelegt. Und von da an ging es eigentlich steil bergauf. Da war ich hatte Rückenwind ohne Ende. Also das war, mir kann keiner mehr was. Das war total krass. Ich kann es tatsächlich gar nicht erklären, was da passiert ist.
Man kann das auch nicht erklären. Also das ist in Worte auch nicht irgendwie zu erklären. Das muss man eben selber auch erlebt haben. Und wichtig ist aber auch, man muss sich darauf einlassen. Also man müsste dann eben auch dieses Vertrauen dann eben haben in andere Menschen und einfach Ja sagen. Und ich weiß, du kannst mir helfen. Und deswegen finde ich das auch so schön, wie du das eben auch beschreibst und was das eben auch mit einem selber macht dann auch. Wie war das wie war das Medizinische? Gab es da auch immer so verschiedene Untersuchungen, wo dann auch geschaut wurde, wie der Tumor dann eben auch zurückgegangen ist, beziehungsweise diese bösartigen Zellen?
Also die Krux an der Sache war ja, mein Tumor war ja draußen.
Stimmt.
Der Tumor wurde ja operiert mit dem Hintergrund gutartig.
Mhm.
Und dann wurden ja die 6 mm bösartig gefunden.
Mhm.
Aber das hat mir ja festgestellt, als der schon draußen war. Also es war ja nichts mehr vorhanden,
wo man
nachschauen konnte, wird der kleiner oder schlägt die Chemo an. Also ich konnte ja wirklich nur davon ausgehen, ja, sie schlägt an.
Mhm. Ja.
Klar, es gibt Fälle, da wächst der Tumor unter der Chemo. Ich dachte mir, gut, wenn das so ist, dann, ich weiß es ja nicht.
Mhm. Ja.
Dann kam aber nach dieser zweiten Nachresektion nochmal eine niederschmetternde Nachricht mit, die Zellen waren randbildend, die gingen bis in die Haut rein. Es steht ihnen eine Mastektomie mit Haut bevor. Das heißt, Brustabnahme inklusive Haut, nicht nur Drüsengewebe, sondern die Haut muss auch mit weg.
Wow, okay.
Es war dann schon, okay.
Eine Hausnummer.
Eine Hausnummer. Und ich dachte mir, okay, ich mache jetzt erstmal die Chemo fertig und dann schauen wir mal weiter. Und dann kam mir aber, gut, wenn wir dann die Brust abnehmen, dann wird ja dieses Gewebe nochmal untersucht. Und dann kann mir ja jemand sagen, wir haben nichts mehr gefunden.
Hm.
Das war dann so, ja, okay, es muss ja auch Vorteile haben, wenn ich dann meine Brust abnehmen lasse. Und genau so war es dann eben.
Hm.
Ja, die Nachricht kam jetzt eben vor einer Woche.
Krass. Oh, wow. Wow. Wahnsinn. Was hat das mit dir gemacht? Also als du dann eben auch gehört hast, dass auch eine Mastektomie dann eben auch stattfinden muss und hast du dann auch daran, war das jetzt nur, dass du direkt auch an daran gedacht hast, okay, dann kann man eben nachvollziehen, ob da jetzt eben noch bösartige Zellen in irgendeiner Art und Weise im Körper sind oder hast du dir dann eben auch gedacht, wie scheiße ist das denn, dass mir jetzt die Brust abgenommen werden muss und gerade weil du ja noch sehr, sehr jung bist, vor allem auch.
Also diese Operation mit der Mastektomie war tatsächlich der größte Schritt in dieser ganzen Zeit. Also die Chemo und alles, gar kein Problem, aber dieser Gedanke, mir wird eine Brust abgenommen, inklusive Brustwarze, und das habe ich ganz lang vor mir weggeschoben. Das stand ja letztes Jahr schon fest und mir war klar, okay, bis Ende Dezember, ach, an die OP denken wir noch gar nicht. Und dann war es auf einmal Januar und du wusstest, am 23. Januar ist diese OP. Also da wirst du deine Brust verlieren. Klar, ich wusste, es ist sofortiger Wiederaufbau da. Ich habe eine Deep Flap OP machen lassen. Mhm. Also das, mein Bauchgewebe inklusive Haut wurde quasi nach oben versetzt und eine Brust draus modelliert, was sich total crazy anzieht, aber ja. Echt gut aus.
Okay. Sehr gut.
Aber dieser Schritt bis dahin zu wissen, hier wird jetzt ein Stück Weiblichkeit genommen. Natürlich wird es wieder aufgebaut. Natürlich sieht es von außen keiner. Es wäre, glaube ich, auch für mich noch gar nicht schlimm gewesen zu wissen, okay, es geht nur das Drüsengewebe raus oder nur ein Teil weg. Aber wenn es dann mal soweit ist, dass es heißt, die Brustwarze kommt nicht weg. Das ist einfach, da hängt eine Emotion dran. Für mich hing da ganz viel Emotion dran. Für mich hing da Angst dran, gar nicht vor der OP. Sondern komme ich damit klar? Klar, ich habe wieder eine Brust, aber die ist taub. Ich habe keine Brustwarze, ich habe kein Brustgewebe. Und ich war einfach so froh, als an dem 23. Januar abends irgendwann um 18 Uhr der Arzt da stand und gesagt hat, okay, es ist alles gut gegangen. Und ich dachte mir, jetzt habe ich es endlich geschafft. Das war, die OP war mein größter Schritt, muss ich wirklich sagen.
Verstehe ich, ja. Wurdest du da eben auch drauf vorbereitet von deiner Heilerin, würde ich mal so sagen?
Doch. Auch. Also wir sind ja quasi wie so eine Klasse, also eine Schulklasse. Wir haben ja alle 4 bis 5 Wochen, ist das mal ein Wochenende, wo man so die verschiedenen Module macht. Mhm. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da habe ich eben reingeschrieben, also an den 23. Jahr. Ist eben meine Operation und es begleitet dich da jeder irgendwie in einer gewissen Weise. Und das habe ich gemerkt. Also mir ging es relativ schnell wieder ganz gut. Also ich habe am gleichen Abend noch mit meiner Mama telefoniert, mit meinem Freund telefoniert, mit meiner besten Freundin und jeder hat gesagt, hey, du hast gerade 9 Stunden Narkose hinter dir, möchtest du nicht schlafen? Ich dachte, warum? Mir geht's doch gut. Also ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ja.
Cool. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also wie gesagt, Chapeau. Das heißt, dass du dann wahrscheinlich auch nicht bestrahlt werden musstest?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Ja, wenigstens eine Sache, die dir dann erspart geblieben ist. Dann unter anderem.
Definitiv. Ja.
Absolut. Magst du uns ein bisschen erzählen? Du hast ja gesagt, dass du mit deinem Freund noch nicht so lange zusammen bist. Und wie war das für ihn, als du dann gesagt hast, dass du die Diagnose Brustkrebs hast?
Also ich kenne meinen Freund seit 7 Jahren.
Okay, gut. Ja.
Und aus Bekannten und Freunden wurde dann doch irgendwann mehr. Okay. Und so der erste Verdacht, wie fange ich jetzt an? Ich muss anders anfangen. Ich habe in der Wohnung gewohnt und ich wollte irgendwann umziehen, weil Vermieter war es nicht so der Burner und er hat gesagt, du, ich weiß dir da was, ich vermittle dir da was, kenne diejenigen und zieh doch da ein. Und man sagt, ja, okay, ich zieh da dann mal ein. Und Umzugstermin war dann erst der 3. und der hat mir da relativ viel geholfen und beim Herrichten und alles. Und irgendwann ging das dann so Mitte März einfach in die Richtung, okay, das könnte dann doch so ein bisschen mehr sein. Und ich bin an dem Samstag eingezogen und am Sonntag habe ich meinen Eltern gesagt, du pass auf, mit ihm eben zusammen. Und am Montag saß ich bei meiner Frauenärztin mit der Zweitmeinung zu meinem Knoten und am Dienstag saß ich in der Mammographie. Und ja, da denke ich mir, ich war da davor relativ lang Single und ich weiß nicht, was sich das Universum dabei gedacht hat, kurz vor meiner Diagnose so einen Menschen an meine Seite zu stellen, den ich eigentlich schon so lang kenne, der zu keiner Sekunde daran gezweifelt hat, nicht hinter mir zu stehen. Er hat mich zu jedem Arzttermin gefahren, der hat mich begleitet, der hat mit mir zusammen gelacht, der hat mit mir zusammen geweint. Das war... Also ich wüsste nicht, wie ich es ohne ihn geschafft hätte.
So schön.
Und das Universum, vielen Dank. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, aber es ist so krass. Klar, natürlich, es zehrt irgendwann an den Nerven. Es ist eine Beziehung, die sich komplett auf die Probe stellt, nach einer gewissen Weile. Ich habe Eritrenatone-Spritze bekommen, also künstliche Wechseljahre. Dann hast du eine Chemo, dann hast du die Hormontherapie. Die Launen sind manchmal unterirdisch. Respekt an ihn. Also, ich freue mich, wenn es dann wieder Normalität einkehrt. Und dann ist es ja so, jeder hat ja sein Päckchen zu tragen. Also okay. Es ist ja jetzt nicht so, dass er nicht selber irgendwo Sorgen oder seine Päckchen zu tragen hätte. Mhm. Also, das ist schon echt eine Hausnummer, was eine Beziehung da aushalten muss und aber auch aushalten kann.
Ja. Absolut. Wow. So schön. Ja, als ob das so gewollt sein sollte, mhm, dann eben, ne? Dass dir jemand geschickt wird, der dich dann eben auch durch diese Zeit begleitet, neben deiner Familie oder neben deinen Freunden dann unter anderem auch, und der dann auch nicht von deiner Seite weicht dann auch.
Wie du sagst, also das ist das große Ganze einfach um die Krankheit rum. Du merkst auch, auf wen kannst du dich in dieser Zeit verlassen. Also da kommen neue Menschen dazu und manche Menschen, von denen du es gedacht hast, die verabschieden sich dann, aber ich bin da auch keinem böse. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe da völlig meinen Frieden damit. Mhm. Und weiß jetzt, auf wen kann ich mich jederzeit.
Ja, richtig. Ja, ich sag's ja auch immer so, es kann ja auch sonst gar nicht aussortiert werden, dann unter anderem. Ne? Es ist ja letztendlich dann auch gut, dass aussortiert wird, dass dann eben diese Menschen gehen können, die eben nicht an deiner Seite stehen. Aber auch nur dann können eben auch wundervolle neue Menschen dann eben auch in dein Leben treten.
Mhm. Und es ändern sich auch einfach die Prioritäten und die Ansichten von einem.
Absolut, na klar.
Also wenn du vielleicht vor der Diagnose mit Menschen unterwegs warst, die nur am Feiern waren,
genau,
gehst du halt jetzt lieber mit den Menschen weg, die halt am Abend mal irgendwo essen gehen oder sagen, komm, wir hocken uns aufs Sofa und gucken den Film oder irgendwie solche Sachen. Oder wir gehen eine Stunde mit dem Hund laufen.
Mhm. Ja. Ja.
Da ändern sich einfach die Prioritäten und die Ansicht.
Total. Gibt es irgendwelche Dinge, die du jetzt anders machst vor der Diagnose und jetzt?
Ich schätze die Zeit, die ich habe, viel mehr. Also wenn man irgendwo hingeht oder eingeladen ist oder solche Sachen, man freut sich da direkt drauf. Früher dachte man sich bei manchen Sachen, ich habe da gar keinen Bock hinzugehen.
Ja.
Und jetzt denkst du dir, hey, es ist so schön, dass ich da hingehen kann.
Ja.
Oder einfach mal einen Tag wegfahren oder auch abends auf dem Sofa sitzen mit einer Tasse Tee und einem Film zu gucken und einfach mal nichts zu tun. Also man lernt die Zeit viel mehr zu schätzen und auch mit den Menschen, die man drumherum hat. Die Wertschätzung und alles. Klar, das ist definitiv ein Unterschied zu vorher.
So schön. Würdest du in irgendeiner Art und Weise auch sagen, dass dir die Diagnose etwas sagen wollte?
Ja, definitiv. Und ich muss sagen, ich bin Rüdiger dankbar. Also es hört sich total doof an, aber ich bin meinem Rüdiger wirklich dankbar. Ich hatte auch vor meiner Krebsdiagnose viele, viele Baustellen und viele Zahnoperationen. Ich hatte Gürtelrose und es waren lauter so Zeichen, wo ich nicht drauf gehört habe.
Ja,
und das war jetzt, also das war jetzt das i-Tüpfelchen, dass mein Körper sagt, hey Madame,
reicht.
Es reicht jetzt. Halt mal die Füße still. Und das ist definitiv was, wo mein Körper gesagt hat, wir ziehen jetzt mal die Reißleine. Und da bin ich wirklich, wirklich dankbar dafür.
Ja, wow. Super, super, super schön. Liebe Nadine, gibt es noch etwas, was du gerne mit uns teilen möchtest aus deinem Leben, aus deiner Geschichte, was du gerne auch mitgeben möchtest?
Es gibt so viel, was ich eigentlich mitgeben möchte. Also,
auch
es gibt gar keinen konkreten Punkt. Ich kann immer nur sagen, was mir unglaublich geholfen hat.
Gerne.
Und es ist einfach der Austausch mit anderen Betroffenen. Und ich war damals im Brustzentrum zum Erstgespräch und eine meiner ersten Fragen war, wo gibt es eine Selbsthilfegruppe, wo kann ich mich hinwenden? Und dann hieß es tut mir leid, bei uns im Landkreis gibt es sowas nicht. Und dann fängst du an, klar, wir haben Social Media, Gott sei Dank, findet man irgendwann diese Menschen, mit denen man sich connectet und austauscht. Und das war so wertvoll. Und der kennt dann den und der kennt den und wir sind inzwischen so viele. Und dieser Austausch, dieses Positive ist unglaublich wichtig. Und rausgehen. Ich habe am Anfang, man weiß ja selber nicht, wie geht man damit. Ich habe es meinen Ängsten persönlich sagen wollen, das war mir ganz arg wichtig. Und dann lief es bei mir so ein Herbst rein und man war unterwegs und jeder kam immer so, und wie geht's dir? Und du hast dich immer gefragt, warum fragt der jetzt? Ist es diese Standardfrage, ist es diese Anstandsfrage oder weiß er, was los ist? Und dann kam bei mir der 1. Oktober, das ist der Tag des Brustkrebs, Pinktober und so weiter. Und habe dann beschlossen, das Ganze öffentlich zu machen über Social Media und habe das vorher mit meinen Eltern abgeklärt und habe dann beschlossen, 1. Oktober gibt es einen Post dazu.
Krass.
Von der Deutschen Krebsgesellschaft, sei das Plus. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und ich habe über 180 Nachrichten bekommen. Ich hab an dem Tag so viel geheult, mit so viel schönen Nachrichten und wusste, okay, das ist der richtige Weg, das öffentlich zu machen und öffentlich diesen Weg zu gehen und kein Geheimnis drum zu machen. Ich möchte nicht, dass mich jemand mit Samthandschuhen anfasst. Ich möchte gefragt werden, wie es mir geht und ich möchte darüber sprechen.
Total.
Und wenn ich das nicht möchte, kann ich immer noch sagen, hey, schön, dass du fragst, aber ich möchte nicht drüber reden. Und eine ganz wichtige Person in meinem Leben hat mir eine Sprachnachricht geschickt und da hat sie den Satz gesagt, weißt, alles ist besser, wie nichts zu sagen.
Mhm.
Dieser Satz begleitet mich die ganze Diagnose durch und ich glaube, der Rest meines Lebens auch, weil es ist wirklich so, alles ist besser, wie nichts zu sagen, weil dein Gegenüber hat weiterhin die Chance zu sagen, hey, ich möchte nicht drüber sprechen.
Mhm. Na klar.
Und das finde ich einfach wichtig, sprechen, darüber zu sprechen, offen damit umgehen, kein Geheimnis draus machen und sich einfach Gleichgesinnte zu suchen. Ich habe für heuer auch den Plan, dass ich hier bei uns eine Selbsthilfegruppe aufziehen möchte. Ich möchte aber eine Selbsthilfegruppe, die sich gar nicht auf das Thema Krankheit fokussiert, sondern auf das ganze Positive drumherum. Weil man aus dieser Krankheit so viel Positives mitnehmen kann. Auch während der Behandlung. Also ich habe mich nie aufs Kranksein fokussiert, sondern okay, was kann ich daraus machen? Welchen Gewinn habe ich daraus? Und wenn es nur irgendwo im Freibad ist, wo du stehst ohne Haare und sagst, hey, lass mich mal vor, ich habe Krebs. Ja, sorry, es ist bescheuert, aber nutz es doch einfach mal.
Ja, genau.
Es hört sich bescheuert an, aber why not?
Ja, ist so. Oh, wow. Ja, Wahnsinn. Super, super schöne Ansätze, die du dann eben auch mit den Menschen dann auch teilst, auch dass du gesagt hast, hey, ich möchte das jetzt gerne öffentlich machen, auch zum pinken Oktober. Unter anderem auch, und du wirst wahrscheinlich auch immer noch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, oder?
Ja, definitiv. Also der zweite Post, der war jetzt tatsächlich dann letzte Woche mit krebsfrei.
Ja.
Da ist es nochmal genauso eskaliert. Und es ist einfach schön. Es ist unglaublich schön. Ich komme gar nicht hinterher, den allen zu antworten. Ich habe da teilweise auch so ein schlechtes Gewissen. Also wer auch immer das jetzt hört, es tut mir leid, ich habe es gelesen. Aber es sprengt manchmal den Rahmen. Es ist so unreal, es ist so crazy einfach und das macht so viel Mut. Das ist so schön einfach. Ich muss wirklich sagen, ich genieße das dann auch. In dieser ganzen Scheiße, die da passiert. Es ist schön, dass man solche Nachrichten bekommt.
Wow. Mega, mega schön. Sehr, sehr cool. Liebe Nadine, ich glaube, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews. Und ich würde mich schon mal von dir verabschieden, würde aber gerne noch mal wissen, was kannst du den Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt eben gerade eine Diagnose frisch erhalten haben? Hast du irgendwelche Tipps auf Lager?
Ich glaube, man sollte sich gar nicht so fest auf die Krankheit fokussieren. Klar, sie ist da, aber man darf diesem blöden Krebs keinen Raum lassen. Klar, man soll ihn akzeptieren, man soll seinen Frieden damit finden und dann in Heilung gehen. Und das ist so wichtig. Einfach gar nicht sich da reinsteigern mit, ich bin krank. Macht die Therapie, was euch euer Onkologe sagt. Hört aber auch bitte auf das Bauchgefühl. Also Bauchgefühl trügt nicht. Und einfach positiv bleiben. Wir machen das jetzt, dann ist gut. Und ich glaube, dann kann ganz viel gut werden.
Schöne Abschlussworte auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du da warst, liebe Nadine. Ich wünsche dir natürlich von Herzen alles, alles Gute. Mach genauso weiter. Ich bin schon sehr neugierig, wie deine Ausbildung weiterhin verläuft. Also nimm uns da sehr, sehr gerne auch mit oder nimm mich mit auf jeden Fall mit auf die Reise. Und ja, dass du eben ganz vielen da draußen auch sagen, es geht auch anders dann eben auch. Ne? Also es ist nicht nur die medizinische Seite, sondern es ist auch die seelische Seite vor allem auch, die man sich auch angucken kann und angucken sollte. Und man kann ganz anders vor allem auch da durchgehen. Ja, und danke dir, dass du da warst. Und
vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass ich meine Geschichte erzählen durfte und vielleicht dem einen oder anderen Mut machen kann. Vielen, vielen Dank.
Ihr Lieben, wenn das nicht eine wunderschöne Mutmachergeschichte war, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich sage es immer wieder, ich kenne die Menschen nicht, die sich hier vorstellen, beziehungsweise die zu mir ins Interview kommen. Und ich hatte heute eine Gänsehaut nach der anderen und dementsprechend fand ich es fantastisch, dass ich eben nie weiß, was hinter diesen Geschichten auch steckt, was hinter diesen Menschen auch steckt. Und das ist eben das Schöne auch daran, dieses Überraschende dann vor allem auch und jemanden auch auf der anderen Seite zu haben, die auch ähnlich denken, wie auch meine Denkweise ist. Nämlich, dass Krebs auch eine zweite Chance auch sein kann dann eben auch und dass du auch ganz anders durch die Chemotherapien durchgehen kannst, durch die Bestrahlungen durchgehen kannst, durch die Antihormontherapie durchgehen kannst, wenn du eben im Einklang bist mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit deinem Geist und so wie Nadine das eben auch sagst, dass der Fokus auf etwas ganz anderes gelegt wird, nämlich auf Heilung. Und wenn du das so ein bisschen mitnimmst, wenn du dir dieses Interview anhörst und wenn du das vor allem auch mit jedem teilst, der eben gerade eine Krebsdiagnose bekommen hat, dann ist es so heilsam. Und ganz ehrlich, wenn du nur einem Menschen dadurch helfen kannst, dann hast du alles getan. Ich habe diesen Podcast gestartet, damit ich die Menschen helfen kann, denn ich hätte mir das damals früher selber gewünscht, dann eben auch, als ich selber in den Chemotherapien gewesen bin, dass es einen Podcast gibt, der eben Mut macht, der Hoffnung macht, der Kraft schenkt und der eben diese Mutmachergeschichten auch hat. Und Nadine ist da ein absolutes Vorbild und absolute Mutmacherin. Und deswegen würde ich mich von Herzen freuen, wenn du ihr natürlich folgst. Wir verlinken das natürlich alles hier in den Shownotes, wenn du ihr schreibst und wenn du ja sie auch einfach mal fragst, Nadine, wie war denn dein Weg? Was machst du da eigentlich genau? Und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich habe noch eine kleine Herzensempfehlung und zwar ist es so, dass die liebe Franziska Günther auch einen ganz, ganz tollen Podcast hat, nämlich Lebe selbstvoll. Vielleicht kennst du ihn schon, wenn nicht, dann schau doch gerne mal da vorbei, lass ein Herzchen da, abonniere dann vor allem auch den Podcast und vergiss eben auch nicht die Glocke bei meinem Podcast zu setzen, dass du jede Woche neu informiert wirst, wenn eine neue Folge draußen ist. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast, ich freue mich auf eine nächste Woche. Wie immer, bleib gesund, ich bin raus und ciao und vergiss nie, du bist das Wunder. Alles Liebe, deine Kendra.